Alle Jahre wieder bereiten wir uns ja auf dieses Fest, auf die Ankunft unseres Herrn vor. Und es ist immer gut, so eine Blickrichtung zu haben für diese Advents- und Weihnachtszeit, weil in diesem ganzen Trubel, okay, in diesem Jahr wird es ja wieder ein bisschen weniger, aber in dieser ganzen Bewegung ist es ja oft so, dass man das Eigentliche, oder dass es schnell passieren kann, dass man das Eigentliche dieses Festes vergisst. Und wir wollen in diesem Jahr in der Advents- und in der Weihnachtszeit darüber miteinander ein bisschen nachdenken, wie das ist denn, dass wir Gott zur Welt bringen. Weihnachten ist ja zuallererst, und wir werden das ja dann auch hier so miteinander feiern und sehen und gestalten, Weihnachten ist ja zuallererst auch immer so dieses Fest, an dem wir uns erinnern, wie Gott zur Welt gekommen ist vor nun gut 2000 Jahren. Wir erinnern uns daran, was damals geschehen ist und wie das Menschen bewegt hat. Aber gerade in diesem Lied, was wir miteinander gesungen haben, wird es ja auch schon deutlich, dass es an Weihnachten auch darum geht, dass wir Gott wieder ganz neu auch zur Welt bringen. Das ist vielleicht erstmal auch ein bisschen ja, fremd, dieser Gedanke, ein bisschen komisch, dieser Gedanke. Aber wenn ihr euch mal so auch diese Weihnachtslieder anschaut, dann werdet ihr merken, ja, das ist immer wieder auch ein Thema. Und damit wollen wir uns in diesem Jahr ein bisschen beschäftigen. Wir haben gerade einen Psalm gehört, den Psalm 24, der uns mit hineinnimmt in eine Situation in Israel, wo man ja ins Nachdenken kommt darüber und ins Bekennen kommt davon, wer eben Schöpfer dieser Welt ist, wer am Ende Herr des Lebens ist und man eben darüber nachdenkt, wie man dazu in Beziehung kommt. Ich lese uns nochmal den ersten Vers. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Also was uns hier in diesem Psalm am Anfang begegnet, ist erstmal eine Festlegung. Man könnte auch sagen, ein Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis lautet zuallererst, diese Welt, diese Erde, das, was wir eben zum Leben haben, ist etwas, was geworden ist und was geschaffen ist, was einen Ursprung hat. Und dieser Ursprung, und das ist für die Bibel dann eben auch sehr klar, dieser Ursprung hat nicht irgendwas mit einem Zufall zu tun, sondern dieser Ursprung hat etwas damit zu tun, dass Gott oder ein Gott gesagt hat, ich will diese Erde, ich will diese Welt schaffen. Also ist nicht irgendwie aus irgendeinem Grund, den wir nicht kennen, geworden, das, was wir eben Welt oder Erde oder Kosmos oder wie auch immer nennen. Nein, es ist geworden, weil dahinter ein Gott steht, der es geschaffen hat. Und dann muss man auch sagen, wenn es Gott ist, der diese Welt geschaffen hat, dann ist er, so könnte man das ja beschreiben, auch Eigentümer. Es ist seine Welt. Es ist sein Kosmos. Wir sind seine Menschen. Gott ist der Eigentümer dieser Welt, aber er ist nicht der Besitzer dieser Welt. Ist ja immer wichtig, dann auch diesen Unterschied so im Blick zu haben, also zwischen Eigentümer und Besitzer. Besitzer dieser Welt sind wir. Wir besitzen sie, wir können damit umgehen und wir können damit tun und lassen im Endeffekt, was wir wollen. Und so gehen wir auch mit dieser Welt dann um. Aber wir sind nicht Eigentümer. Das ist erstmal wichtig, das auch im Blick zu haben, wenn man über die Schöpfung nachdenkt. Das im Blick zu haben, damit man auch weiß, dass man in dem, ich sag mal, was man mit der Welt macht oder ich sag mal, in dem, was man mit dem fremden Eigentum macht, eine Mitte und ein Maß hat, um zu wissen, wie man damit umgehen sollte. Für den Psalmisten hier ist es vollkommen klar, die Erde ist des Herrn. Er ist der Eigentümer. Er hat geschaffen. Er war der, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie das genau aussah. Das können wir am Ende gar nicht nachvollziehen. Aber er ist es, der eben Eigentümer ist von dem, was wir gerade besitzen. Und dann ist es ja so, und so begegnet uns das auch in diesem Psalm, dass es ein Nachfragen gibt bei dem Eigentümer nach der, so würden wir das heute dann übersetzen, nach der Hausordnung. Hier steht dann, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände und ein reines Herz und reines also wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug, also wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Unschuldige Hände, reines Herz ohne Lug und Trug. Das ist im Endeffekt, ja, ich sag mal, ich habe es jetzt mal Hausordnung genannt. Die Hausordnung Gottes für das Leben der Menschen, die die Erde im Besitz haben, aber nicht Eigentümer sind. Hier ist es beschrieben mit diesem Gang zum Heiligtum und wer auf diesen heiligen Berg darf. Und man kann das ruhig mal so ein bisschen vergleichen, eben, dass man bei seinem Vermieter eben irgendwie antanzen muss, um irgendwie ein Gespräch zu führen, um irgendwie was abzuklären. Und der Psalmist fragt eben, wer darf denn überhaupt da hingehen? Wer darf überhaupt in die Gegenwart Gottes dann gehen? Und das ist eben dieser Punkt hier, wer reine Hände hat und ein gutes Herz hat, wer ohne Lug und ohne Trug ist. Das ist der ursprüngliche Gedanke eben an dieser Stelle über die Art und Weise, wie wir mit all dem, was geschaffen ist, umgehen sollen. Wenn wir darüber jetzt ein bisschen nachdenken, werden wir sehr schnell merken, dass wir auch in unserem eigenen Leben die Erfahrung gemacht haben, dass uns nicht nur Menschen mit reinem Herzen und reinen Motiven begegnen und dass Lug und Trug ja fast eher zur Tagesordnung gehört. Das ist das, was wir in dieser Welt erleben, die wir mit dieser Welt dann auch umgehen, die wir im Besitz haben, dass die Weise, wie wir mit ihr umgehen, eben an vielen Stellen genauso ist. Und das ist das, was wir dann auch immer wieder erleben, was ich auch in den letzten Wochen wieder so erlebt habe, dass dieser Umgang dazu führt, dass Menschen krank werden, dass Menschen lebensuntüchtig werden, dass Menschen am Leben verzweifeln, dass Menschen nicht mehr wissen, wie sie das Leben unter die Füße kriegen sollen, weil sie zum Beispiel das Vertrauen ins Leben verloren haben. Ich weiß nicht, wie viele enttäuschende Erfahrungen ihr in eurem Leben gemacht habt, in eurer Geschichte gemacht habt. Aber ich hatte die vergangenen Woche, in der vergangenen Woche davor auch eben zwei Gespräche, wo mir genau das begegnet ist. Wo Menschen eben von sich gesagt haben, dass das, was sie in ihrem Leben erfahren haben, schon in frühester Jugend zum Beispiel, nie etwas damit zu tun hatte, dass sie geliebt wurden. Nie etwas damit zu tun hatte, dass man gehört bekommen hat, es ist gut, dass du da bist. Nie irgendetwas Unterstützendes, nie irgendetwas Aufbauendes dann gehört haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es gibt solche Menschen in dieser Welt und zum Glück gibt es aber auch andere Menschen. Aber ich glaube, wir erleben das an sehr vielen Stellen, dass das ja für viele oder für die meisten von uns so die Grunderfahrung des Lebens ist. Das, was sich in unserem Bewusstsein dann auch einbrennt und niederschlägt, sind auch oftmals mehr so diese eben negativen Erfahrungen und nicht diese positiven Erfahrungen. Und das ist das, was wir mit dieser Welt machen, als die, die diese Welt im Besitz haben. Aber die Frage ist, was der Eigentümer dazu sagt. Wer darf auf den Berge des Herrn kommen? Am Ende müsste man sagen, ja, niemand. Niemand. Weil keiner von uns in der Lage ist, das wirklich auch so zu leben. Und weil wir alle miteinander in der Situation sind, dass wir eben genau anderes erlebt haben. Der Psalm nimmt uns mit hinein in eine sehr, ich sag mal, wesentliche Gestalt unseres Menschseins. Und man könnte an dieser Stelle dann eben auch bekennen und auch sagen, dass das eben etwas ist, was sich, und das wissen wir heute auch, immer fortführt, dort, wo Menschen schlechte Erfahrungen, böse Erfahrungen machen, werden sie schlechte Erfahrungen und böse Erfahrungen auch generieren. Wer darf auf den Berge des Herrn kommen? Niemand. Aber, und das ist ja eben das, was dann diese Hausordnung, von der wir gerade gehört haben, uns mitgeteilt hat, wer so lebt, der, und so geht es dann im Psalm weiter, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Als ich so in dieser Woche über diesen Psalm nachgedacht habe, dachte ich, ja, da sind wir natürlich schnell wieder an diesem Punkt, dass wir sagen, okay, wer es richtig macht, der wird gesegnet, wie man eine Belohnung eben bekommt, wenn man etwas gut und richtig gemacht hat. Und wer nicht das richtig macht, der wird bestraft. Aber eigentlich beschreibt dieser Psalm es ein bisschen anders. Denn das, was in diesem Psalm uns begegnet, ist im Endeffekt die Beschreibung oder die Folgen dessen, was aus dem, was wir leben, eben entsteht. Und das ist ja das, was ich immer wieder auch in der Seelsorge erlebe und erfahre an vielen Stellen, dass die Menschen, die dann sagen, naja, mir ist auch jetzt von meinen Eltern oder sehr viel Schlechtes widerfahren, ich habe sehr viel Schlechtes empfangen, dass im Nachdenken darüber sie dann auf einmal sagen, naja, aber sie konnten es nicht anders. Sie haben es ja selber nicht anders erlebt. Und das ist das, was man dann erlebt dort, wo wir, und die Bibel würde das eben so sagen, nicht im Segen sind, dass sich aus unserem Leben dann auch kein Segen ergeben kann. Nicht, weil wir es nicht wollen, nicht, weil wir einfach böse sind, sondern weil wir dazu nicht in der Lage sind. Also wenn man über diesen Psalm nachdenkt und über diese ersten Verse nachdenkt, dann könnte man sehr frustriert sein, weil wir alle müssen sagen, naja, keiner von uns kann auf diesen Berg gehen und wir alle miteinander müssen die Suppe auslöffeln, die wir uns da eingebrockt haben oder die uns eingebrockt wurde durch unsere Eltern und Großeltern und so weiter und so weiter. Was soll man an dieser Stelle machen? Dann kommt dieser Aufforderung in diesem Psalm. Und wir haben ja gerade das Lied auch miteinander gehört und gesungen, was auch sich an diesem Psalm eben dann auch anhängt. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt im selbstgenutzten Eigentum wohnt. Also bei einigen weiß ich es ja, das hat ja einen großen Vorteil. Also man kann im Endeffekt machen, was man will. Man darf es nicht zu bunt treiben, also dass man die Nachbarn gegen sich aufbringt, aber im Endeffekt ist keiner da, der sagt, hör mal, was machst du? Das ist ja der große Vorteil bei selbstgenutztem Wohneigentum. Menschen, die Mieter sind, die werden sehr schnell erfahren, wenn sie mit dem, also Mieter sein heißt ja, ich besitze etwas, bin aber nicht Eigentümer. Der Mieter ist, wird dann erfahren, wenn er mit dem Eigentum auf eine Art und Weise umgeht, wie es dem Vermieter nicht gefällt, gibt es Stress. Und wenn man dann sein Verhalten nicht ändert, wenn man dann nicht das Verhalten, was dem Vermieter nicht gefällt, abstellt, dann kann es sehr schnell passieren, dass man auf einmal eine Abmahnung bekommt oder eine Kündigung direkt. Und dann fliegt man raus. Weil der Vermieter sagt, der Eigentümer sagt, also so wie du mit meinem Eigentum umgehst, das kann ich nicht durchgehen lassen. Jetzt wäre die Frage, also Gott als einen Vermieter zu bezeichnen, aber jetzt wäre die Frage, wenn der, dem die Welt gehört, also der Eigentümer ist, der sie uns überlassen hat, wenn der darauf guckt, wie wir mit der Welt, mit dieser Welt und mit den Menschen umgehen. Was würdet ihr als Vermieter machen? Also wenn ihr immer wieder hingeht und sagt, naja, nun qualmt nicht die ganze Bude zu oder seht zu, dass nicht überall es anfängt zu schimmeln, dass der Ort, an dem ihr eigentlich wohnen könnt, zu einem Ort wird, an dem ihr es nicht mehr aushaltet. Was würdet ihr machen als Vermieter? Das, was die meisten machen, Kündigung schreiben und sagen, so, das war's, ich habe es dir dreimal erzählt und dreimal erklärt und du willst ja nicht hören und du fliegst raus. Wenn wir jetzt auf Gott schauen, dem Eigentümer, wie gesagt, dem Vermieter, wie geht der eigentlich mit uns Menschen um? Wenn wir die Bibel lesen, im Alten Testament, dann merken wir, dass Gott sehr oft gesagt hat, Freunde, so nicht. Also Lug und Trug in eure Reihen, diese Hartherzigkeit, dieses Unbarmherzige, so wohnt man nicht in meinem Eigentum. So solltet ihr nicht mit dem Besitz umgehen, den ich euch gegeben habe. Und immer wieder wird das ja erwähnt und immer wieder kommt dann eben so die Ansage, macht das nicht. Und es wird ja auch aufgezeigt, denn wenn ihr euch so verhaltet, dann werdet ihr das daraus ernten. Wenn ihr euch so verhaltet, dann werdet ihr aus der Welt und aus dem Ort, an dem ihr lebt, eine Welt und einen Ort machen, an dem es nicht mehr auszuhalten ist. Wenn ihr euch nicht daran haltet, dann werdet ihr das zerstören, was eigentlich als gute Gabe euch gegeben ist. Immer wieder und immer wieder und immer wieder weist Gott darauf hin. Und was machen wir Menschen? Wir nehmen uns das zu Herzen, lernen daraus, singen sonntags unsere frommen Lieder und machen am Montag einfach weiter. Weil am Ende in uns eben nichts passiert. Und jetzt könnte man sagen, und mit der Geburt Jesu beginnt ja das Neue Testament, jetzt könnte man sagen, also jetzt fängt Gott nochmal von vorne an. Es hat ja schon mal diese große Kündigung gegeben zur Zeit Noahs. War ja im Endeffekt nichts anderes, war natürlich was anderes, aber um in diesem Bild zu bleiben. Und er hätte jetzt an dieser Stelle auch sagen können, das bringt alles überhaupt nichts. Also, und ich habe euch damals irgendwie versprochen, nie wieder, aber also wenn ich mit, nee, bringt nichts. Und wir können ja damit leben, dass die Oberen uns heute dies und morgen jenes erzählen, da sind wir dran gewohnt. Und Gott hätte sagen können, komm, mal Haken dran. Ihr lernt einfach nicht dazu. Ihr könnt von einem Schaden in den nächsten wandern und ihr lernt einfach nicht dazu. Wir machen nochmal Tabula Rasa und fangen neu an. Kündigung. Und ich suche mir einen neuen Mieter. Also in diesem unendlichen Weltall, ich weiß nicht, ob wir da alleine sind, keine Ahnung, vielleicht kann man sich ja fast gar nicht vorstellen. Aber hätte ja sagen können, komm, ich habe da hinten noch auf so einem Planeten ein paar, die hole ich jetzt und guck mal, als neue Mieter werden die es bestimmt besser machen. Das wäre eine Variante gewesen, so hätte das Neue Testament ja auch anfangen können oder da auch geschrieben werden können. Tabula rasa, Neuanfang. Aber... Und das ist ja das, was uns an Weihnachten begegnet. Das ist nicht der Weg Gottes. Gott hat nicht gesagt, ich schmeiß euch als Mieter, als Besitzer aus meinem Eigentum raus, sondern hat gesagt, ich komme in diese Welt, um euch etwas zu zeigen von dem, was ich mir darunter gedacht habe, in dieser Welt und mit den Menschen zu leben. Und darum... Und das ist ja das, was wir an Weihnachten feiern. Ist Gott Mensch geworden? Inkarnation. Ist Gott hineingekommen in unsere Lebenswirklichkeit? Ist Gott hineingekommen in dein und in mein Leben? Warum eigentlich? Um uns eine neue Hausordnung mitzubringen? Also Alte Testament war so die alte Hausordnung, jetzt Neue Testament ist so die neue Hausordnung. Da steht drin, wie du dich zu verhalten hast und was du zu tun und zu lassen hast. Wenn es so gemeint wäre, dann müsste man sagen, lieber Gott, dann bist du schon ziemlich naiv. Weil was soll sich ändern durch die neue Hausordnung? Da wird sich nicht viel ändern, weil wir uns nicht ändern. Wenn wir uns an die alte Ordnung nicht halten konnten, werden wir uns auch an die neue Ordnung nicht halten können, weil wir unfähig sind. Darum ist Gott Mensch geworden und hat uns nicht eine neue Hausordnung diktiert für unser Leben, sondern ist das anders angegangen und hat gesagt, ich will bei dir ankommen. Und jetzt könnte man sagen, ich will dir die Hausordnung ins Herz hineingeben. Nicht so, dass du guckst, was muss ich tun und danach versuche ich mich zu verhalten, sondern er hat gemerkt, dass wir Menschen so verhärtet, so verkrustet sind, dass in uns etwas aufgebrochen werden muss. Und darum lesen wir hier in diesem Psalm diese Aufforderung. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, damit der König der Ehre einziehe. vorletzte Woche so, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, also ich war irgendwie unterwegs hier und dann sah ich da wieder so eine ganze Armada von weißen Mäusen. Kennt ihr die? Ist so, ich weiß gar nicht, wer da war, wenn irgend so ein Staatsbesuch kommt, so ein hohes Tier, dann fährt er so eine Motorrad-Eskorte vorne weg und die sind halt alle weiß gekleidet, deswegen nennen wir die weißen Mäuse und sind dann, weiß nicht, 20, 30 Motorräder, die fahren dann vorne weg und im Endeffekt ist nur klingelingelingelingeling, jetzt kommt jemand, der ganz wichtig ist. Machet die Tore weit und die Türen weit und die Tore in der Welt hoch, damit der König der Ehren einziehen kann, geht es darum, dass wir jetzt mit viel Klimbim den noch größeren Vermieter, den noch größeren König dann empfangen. Wenn es das wäre, hätte sich nichts geändert. Worum es geht, ist das, was wir mit machen lassen beschreiben. Machen lassen kann zum einen ja sein, boah, jetzt muss ich nachher die Kerzen auspusten, aber boah, das kann ich auch Heiko machen lassen. Dann delegiere ich einfach diese Arbeit und lasse die Arbeit jemand anders machen. Das machen wir oft mit Arbeit, die uns nicht ganz so gut gefällt oder die uns zu schwer ist. Dann sagen wir, das kann ja jemand anderes machen. Wir lassen das mal jemand anders machen. Aber dies Machen und Lassen meint ja auch etwas anderes. Denn es sind ja zwei Begriffe, die sich da zusammengetan haben. Auf der einen Seite ein aktiver Begriff und auf der anderen Seite ein passiver Begriff. Und wenn wir den König der Ehren empfangen wollen, und darum soll es ja gehen, dass wir Christus zur Welt bringen, dann wird das nie geschehen, indem wir einfach es machen lassen, jemand anders. Es wird aber auch nie geschehen, indem wir sagen, komm, wir machen das jetzt und dann kommt er. Oder es wird auch nie geschehen, wenn ich einfach sage, wir lassen das jetzt irgendwie an uns geschehen. Weihnachten geschieht immer dort, wo wir Menschen uns vorbereiten. Und einer meiner geistlichen Väter hat das immer genannt, so die Landebahn zu bereiten, sich einzustellen darauf, dass da jemand ankommen will. Ich kann es nicht machen, dass derjenige ankommt. Ich kann ihn nicht zwingen, ich kann ihn nicht nötigen. Aber er kommt auch nicht bei mir an, einfach wie so ein Überfallkommando und sagt, hurra, da bin ich. Sondern das ist das, was machen lassen auch als, finde ich, als eine gute Weisheit für den Advent dann meint, dass ich anfange in diesen Tagen und in diesen Wochen mich vorzubereiten, mich einzustellen, mich zu öffnen, die Landebahn dann eben frei zu räumen, dass der König der Ehre einziehe. Und davon redet im Endeffekt auch dieser Psalm. Und diese Aufforderung, eben die Tore und Türe hoch und weit zu machen, heißt im Endeffekt, dass ich mich selber vorbereite. Und die Frage ist, wie macht man das? Wie geht das? Was kann ich tun? Wie soll ich den empfangen und dem begegnen? Wie geht das? Was die Väter und Mütter des Glaubens rausbekommen haben, ist zum einen, die wahre Gottesbegegnung hat etwas mit Stille zu tun. Das ist in allen Kulturen, in allen Religionen so. Wenn du einen Kontakt zu dem Ewigen, zu dem Geheimnis des Lebens, dass das Leben eben einen Ursprung hat und nicht nur irgendwie einfach nur ein Zufall ist, wenn du Kontakt aufnehmen willst, musst du still werden, musst du zur Ruhe kommen. Immer unterwegs zu sein und immer in Hektik zu sein, da kriegt man viel bewegt und da kann man viel machen. Aber man muss nicht meinen, dass man damit Gott dazu bringt, bei einem anzukommen. Deswegen ist für mich immer die große Herausforderung, auch in dieser Adventszeit, einfach Zeiten und Orte zu finden, an denen ich still werden kann, an denen ich hören kann. Meditieren kann man das auch nennen, gibt es unterschiedliche Begriffe für. Die Frage ist, nehmen wir uns diese Zeit Und haben wir diese Ruhe oder sind wir nur Getriebene, innerlich oder äußerlich? Der erste Punkt ist immer ruhig werden, still werden, hören, wahrnehmen, was das denn ist mit dem, der bei mir ankommen will. Und der zweite Punkt ist, sich auf dieses Geheimnis einzulassen, dass Gott in mir, dass Gott in dir zur Welt kommen will. Damit muss man sich auseinandersetzen. Also man kann das so als Bekenntnis schnell mal irgendwie, aber der Gott des Himmels und der Erden, der Eigentümer dieser Welt, der will bei mir und in mir wohnen. Hilfreich ist in Zeiten der Stille, das auch immer wieder so durchzukauen, zu meditieren, sich damit zu beschäftigen. Und da heraus entstehen dann solche Lieder wie »Soll ich dich empfangen?« oder »Mach hoch die Tür, die Tor mach weit!« Ich wünsche uns miteinander, dass wir das leben können, auch in diesem Jahr. Und ich glaube, in diesem Jahr wird es besonders wichtig werden, weil wir alle miteinander eigentlich an so Grenzen sind. Weil wir alle miteinander an so einem Punkt sind, wo wir eigentlich sagen, wie soll es jetzt noch weitergehen? Wir werden am Ende den Frieden für unsere Welt bekommen, wenn wir in uns Frieden geschenkt bekommen. Da muss man etwas machen, aber dann muss man es auch zulassen. Weil machen aus sich heraus geht es nicht. Und einfach nur dabei stehen und mal gucken, ist auch zu wenig. Wer die Weihnachtsgeschichte liest, und damit werden wir uns ja in den nächsten Wochen auch beschäftigen mit dem, was im Vorfeld alles geschehen ist, der wird entdecken, Menschen wurden von dieser Botschaft immer in Bewegung gesetzt. Sie haben etwas gemacht, um etwas zu empfangen. Und ich wünsche uns das allen miteinander, dass wir das so leben können, auch an diesem Ort unter den Umständen, die wir dann haben, aber dass wir das miteinander leben können, damit wir am Ende das erleben, was Weihnachten meint. Gott will in dir wohnen, wieder ganz neu in dir Mensch werden, ganz neu wieder sich in dir vergegenwärtigen. Das ist das große Geheimnis des christlichen Lebens. Das macht auch den Unterschied aus. Und ich wünsche uns, dass wir am Ende erleben, dass darin unser Leben zu finden ist. Und dann wird dieses Neue Testament zum Euangelion, zur frohen Botschaft. Amen.